Bevor es mit der Bergpredigt weitergeht, möchte ich nochmal daran erinnern, was wir beim Gemeindejubiläum bekommen haben. Hat sich jemand eigentlich mal die Mühe gemacht, die Prophetien rauszuschreiben? Nicht. Deswegen habe ich das für euch gemacht. Es liegt der Zettel, also ich habe erstmal 10 Stück ausgedruckt, wenn wir noch mehr brauchen, dann kann ich da durchaus nochmal welche ausdrucken. Der liegt da, links ist der Psalm angegeben und rechts das, was François gesagt hat. Das ist fast wörtlich abgeschrieben. Ein paar Mal habe ich ein bisschen die Grammatik verändert, aber ansonsten habe ich das so fast wörtlich abgeschrieben. Ansonsten dürft ihr das gerne nochmal nachgucken. Da steht bei uns auf der Homepage der Gottesdienst, auch der komplette Gottesdienst, nee, der steht nicht auf der Homepage, aber die Predigt, und die könnt ihr da gerne nochmal hören. 2 Dinge möchte ich daraus greifen, um uns daran zu erinnern, weil das waren Botschaften für die Gemeinde. Und ich denke, das ist wichtig, wenn der Herr Botschaften für uns hat, dass wir die ernst nehmen. Dass wir die nicht nur einmal hören und sagen, hoch Herr, schön, und dann wieder vergessen. Das wäre nicht gut, sondern ich glaube, das ist wirklich gut. Danke dir, mein Schatz. Das ist gut, auf den Herrn zu hören und auch das, was er uns weitergibt. Das sind wichtige Dinge. Und wenn wir das tun, dann ehren wir Gott damit. Wenn wir das nicht tun, ist das Gegenteil davon, dann verachten wir ihn. Und ich glaube nicht, dass wir das tun wollen. Ich greife mal einen raus, Psalm 27, Vers 4. Eines erbitte ich von dem Herrn, nach diesem will ich trachten, dass ich bleiben darf im Haus des Herrn mein ganzes Leben lang, um die Lieblichkeit des Herrn zu schauen und ihn zu suchen in seinem Tempel. Und François sprach davon, dass die Lieblichkeit des Herrn in der Gemeinde zunehmen wird. Trotz des Chaos, was in dieser Welt vorherrscht. Und dass wir uns nach dieser Lieblichkeit, Freundlichkeit und Herrlichkeit des Herrn sehnen. Dass wir uns darauf freuen, dem Herrn mit Freude zu dienen und die Gegenwart des Herrn herbeisehnen. Und diese Haltung, das, was François da beschrieben hat, ja, dass wir uns sehnen danach, dass der Herr hier ist, dass wir ihn spüren in all seiner Vielfältigkeit. Lieblichkeit ist nur so ein Ausdruck, der heute nicht mehr so gängig ist und den wir vielleicht gar nicht so wahrnehmen. Aber Lieblichkeit, ich glaube, dass das meint einfach wirklich die Herrlichkeit, die Größe, die Liebe, die Sanftmut, ja, auch die Gnade des Herrn wirklich wahrzunehmen und zu spüren und dass wir uns danach sehen, dass wir das nicht nur vom Kopf her wissen, sondern wenn wir hier sind, dass wir sagen, Herr, sei du hier und lass das wirklich so mein Herz berühren und spüren. Dass wir Sehnsucht danach haben, das ist das, was François ausgedrückt hat, dass das zunehmen wird. Und daran möchte ich uns erinnern, weil das kommt von uns. Wenn wir dieses Sehnen nicht haben, wenn wir diese Haltung nicht haben, wenn wir zum Gottesdienst kommen und sagen, mal sehen, was da kommt, glaubst du, der Herr macht sich auf den Weg? Aber wenn wir hungern danach, wenn wir wirklich sagen, so Herr, ich will dir heute begegnen, wenn wir mit dieser Haltung kommen und auch dafür beten, ich glaube, dass dann der Herr auch kommt, gerne kommt und auch seine Gegenwart zu spüren ist. Und ich glaube, diese Haltung ist Voraussetzung dafür, dass der Herr seine Versprechen, die er der Gemeinde gegeben hat, auch halten kann. Wenn wir das nicht tun, wenn wir nicht auf den Herrn warten, wenn wir ihn nicht herbeisehen, dann werden keine Wunder passieren. Wer wird sie denn machen? Wir? Werden wir Wunder tun? Ganz sicher nicht. Der Herr tut die Wunder. Und wenn er nicht da ist, kann er keine Wunder tun. Das zweite bezieht sich auf Vers 7. O Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe, und sei mir gnädig und antworte mir. Und François spricht von einer nächsten Säule, die er, also er, in der Gemeinde platziert hat. Gebet und Fürbitte. Das ist nicht so, dass wir das nicht schon tun. Aber ich glaube, dass der Herr nochmal eine, und das sagte François auch, dass er eine neue Salbung auf uns ausgießen will, in Bezug auf Gebet und Fürbitte. Und er sprach noch davon, dass das ein Grund dafür ist, dass die Gemeinde überhaupt da ist. Lass uns das mal bewusst sacken lassen. Wir sind da, damit wir beten und in Fürbitte eintreten. Dafür sind wir da. Dafür hat der Herr uns als Gemeinde gesetzt. Und wenn wir das nicht tun, sind wir überflüssig. Aber der Herr ist so gnädig und sagt, ich gieße eine neue Salbung aus. Ich will euch ermutigen darin. Ich will, dass ihr betet. Ich will, dass das, was ich vorhabe, in Existenz kommt. Und dazu brauche ich euch und dazu brauche ich euer Gebet. Diese beiden Dinge, die ich jetzt rausgegriffen habe, ich glaube, sie sind von entscheidender Bedeutung für die Zukunft der Gemeinde. Und deswegen, ich habe lange überlegt, soll ich jetzt über den Psalm 27 sprechen und was François als Prophetien gegeben hat, oder soll ich weitermachen in der Bergpredigt? Und dann habe ich mir angeguckt, was bei der Bergpredigt dran ist, was das nächste Abschnitt ist. Und siehe da, das war das Vaterunser. Und da habe ich gedacht, das passt gut. Dann nehme ich diese beiden Abschnitte und gerade den letzten. Ja, unser Auftrag, Gebet und Fürbitte, passt da hervorragend. Also habe ich das gemacht, das Vaterunser. Und ich lese mal die Verse 5 bis 8 aus Matthäus 6. Da sagt Jesus das: Wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler. Denn sie stellen sich gerne in die Synagogen und an den Straßenecken auf und beten, um von den Leuten bemerkt zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließe deine Türe zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden. Denn sie meinen, sie werden erhört um ihrer vielen Worte willen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Die Zuhörer von Jesus, die wussten, was Gebet ist. Das brauchte er ihnen nicht zu erklären. Die wussten, dass sie mit Gott reden können. Das war in Israel seit Jahrhunderten bekannt. Gott ist ihr Herr, der über sie herrscht, und zu dem können sie reden. Aber wo Jesus ansetzt, und das sind diese ersten Verse, bei ihrer Motivation, warum sie beten. Und bei dem Wie und auch Wo. Da muss er nachbessern. Da ist etwas wirklich außer Richtung gekommen und das ist nicht in Ordnung. Und ich glaube, das gilt nicht nur für die Zuhörer damals, das gilt für uns auch. Wir dürfen uns das ruhig zu Herzen nehmen und gucken, was machen wir denn und wie machen wir das? Machen wir das richtig? Haben wir die richtige Motivation? Haben wir die richtige Haltung? Und auch die Art und Weise, wie wir das machen. Wenn ich so manche Gebete höre, dann frage ich mich manchmal, mit wem derjenige da eigentlich redet. Ob der Beter eigentlich weiß, wer Gott ist und wie er ist. Da werden manchmal ausführliche Erklärungen und Beschreibungen gebetet, wo ich dann denke, eigentlich weiß Gott das doch längst. Warum muss ich ihm das noch erklären? Versteht ihr, was ich meine? Kennt ihr das? Habe ich auch schon gemacht. Ist ja nicht so, dass ich jetzt nur so auf die anderen gucke. Nein, aber müssen wir denn Gott was erklären? Herr, hier sind so viele Leute. Ja, das sehe ich. Und die haben so viele Sorgen. Ja, ich weiß das besser als du. Bete doch mal das, was du auf dem Herzen hast. Du musst es nicht den anderen Leuten sagen, du sollst es mir sagen. Und du musst mir nicht sagen, was ich schon weiß. Oder gewisse Gebete hören sich mehr nach einer Predigt an die Anwesenden an, als ein Gespräch mit Gott, dem Vater. Ja, ich weiß, wenn wir gemeinsam beten, dann ist uns bewusst, da sind noch Leute, die dazuhören. Und ich weiß, dass wir manchmal dazu neigen, mehr auf die Leute zu gucken, als auf den Herrn, mit dem wir eigentlich reden. Aber wenn wir die Haltung haben, so ich muss jetzt hier was Frommes weitergeben, was Gutes weitergeben, ganz besonders gut formuliert, dann sage ich dir, nein, es geht nicht um die Leute, die da zuhören. Die dürfen zuhören, ja. Aber denen muss das egal sein, was du sagst. Du redest mit deinem Papa im Himmel. Und der weiß, was du sagen willst. Selbst wenn du es nicht absolut richtig ausdrückst. Wenn dir die Worte fehlen, das spielt überhaupt keine Rolle. Und wenn das grammatikalisch nicht in Ordnung ist, ist völlig egal. Gott weiß, was du reden willst. Und wer sich darüber beschweren will, der darf sich bei Gott darüber beschweren. So, lass uns doch nicht bitte für die und auch nicht predigen. Wenn ich predigen will, dann predige ich. Ja, jetzt bete ich nicht, jetzt predige ich. Dann darf ich was sagen. Aber bitte nicht im Gebet. Das ist der falsche Ort und der falsche Moment zu predigen. Manch einer redet auch sehr fromm daher. Und ich frage mich manchmal, wen will er da eigentlich mit beeindrucken? Gibt es? Ich habe keinen im Auge. Also ihr braucht euch nicht zu schämen. Deswegen, wenn ihr das mal gemacht habt, dürft ihr euch vom Herrn schämen, nicht von mir. Braucht ihr nicht. Darum geht es mir überhaupt gar nicht. Nur einfach uns selber mal bewusst zu machen, was geben wir eigentlich von uns. Auch das ist so eine, wenn wir fromm beten, so ein fromm, das ist das genau, was Jesus anspricht. Ne? Die Heuchler, die in die Synagogen gehen und fromm dastehen wollen. Guck mal, was ich für ein toller Kerl bin, ja? Wie ich Gott anbieten kann. Wie schön und wunderbar und was ich für Reden schwingen kann. Ja? Und dann so wirklich so von Frommheit triefend. Und wie sieht es eigentlich im Herzen aus? Die Haltung ist schon so daneben, das ist reine Sünde, was du da tust. Du überhebst dich. Du überhebst dich über andere. Du willst besser sein als andere. Das ist Sünde. Und damit kommst du vor Gott und willst mit ihm dich auseinandersetzen. Was tust du da eigentlich? Das ist das, was Jesus hier versucht auszudrücken. Achte auf deine Haltung. Zu wem kommst du eigentlich und mit wem redest du eigentlich? Mir liegt es fern, ich möchte das ganz deutlich sagen, dein Gebet zu kritisieren und zu sagen, so, du musst das so oder so machen. Es kommt nicht auf die richtigen Worte an, das sage ich immer wieder. Ich habe das früher, ich weiß noch, als ich angefangen habe im Glauben und dazu gehört dann ja auch Gebet, auch in Gemeinschaft zu beten. Ich saß immer da und alle anderen haben so toll gebetet und ich habe immer gedacht, wie geht das? Und ich habe mir im Kopf dann Formulierungen zurechtgelegt, was ich denn nun beten könnte, damit sich das auch einigermaßen schön anhört. Und dann haben wir das Gebet beendet. Und ich habe keine Lücke gefunden, das dann reinzubringen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber mir ist das am Anfang so gegangen. Und ich habe dann immer so, wann ist denn mal Pause, dass ich da jetzt mal rein? Und dann hoffentlich vergesse ich nicht das, was ich mir überlegt habe. Was zum Quatsch. Aber ich weiß, dass es mir das zu Anfang so schwer gefallen ist. Und irgendwann habe ich mich daran gewöhnt und habe einfach dann mal losgelegt. Und ich merkte, das fließt. Da ist was in meinem Herzen und ich brauche mir das nicht vorher zu überlegen. Wenn ich mit anderen rede, dann, klar geht vieles dir durch den Kopf, aber musst du alles genau vorher formulieren? Ja, für die Predigt habe ich das vorformuliert und trotzdem rede ich frei. Ja? Ich habe nicht jedes Wort hier aufgeschrieben. Ich könnte das jetzt auch ablesen, ja. Aber dann kommen so manche Sachen eben, das, was ich gerade erzählt habe, steht hier nicht drin. Das habe ich so erzählt. Ja, und ich muss mir das nicht genau vorher. Und das ist beim Gebet, wir dürfen schnacken, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Genau, so wie das Herz voll ist. Mir geht es vielmehr um unsere Herzenshaltung dabei. Und die kann ich nicht beurteilen, die kannst nur du selbst beurteilen. Vielleicht empfinde ich manches Gebet als so überfromm. Aber wenn du die richtige Haltung Gott gegenüber hast, ist das in Ordnung. Und da kannst nur du drauf achten und das in Ordnung bringen. Es ist wichtig, Gott gegenüber ehrlich und aufrichtig zu sein. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Ehrlich und aufrichtig. Nicht ihm oder irgendjemandem anders was vorzumachen. Und Gott können wir sowieso nichts vormachen. Eigentlich wissen wir das da oben auch und wir versuchen es trotzdem immer wieder. Oder geht nur mir das so? Gott kennt unser Herz so gut, viel besser als wir selbst. Deswegen, wir können Gott nichts vormachen. Wir dürfen ehrlich sein. Wir sollten uns beim Beten mehr Gedanken über den Empfänger machen, als über die Zuhörer. Mehr Gedanken über den Empfänger machen, zu dem wir reden, als zu denen, die zuhören. Das ist der Grund, warum Jesus sagt, geh doch in dein Kämmerlein, wo keiner zuhören kann. Da brauchst du dich, lass du dich auch nicht ablenken von irgendjemandem. Aber er schließt Gebetsgemeinschaften nicht aus. So, das heißt nicht, wir dürfen nicht in Gemeinschaft beten. Ja? Aber da sollten wir eben halt auch diese Haltung haben, dass wir eben nicht zu den Anwesenden sprechen, sondern wirklich unser Gebet dem Herrn ausrichten und uns darüber Gedanken machen, was wollen wir dem Herrn sagen. Und wir brauchen der Welt auch nicht zu erklären, also dem Herrn die Welt zu erklären. Das ist so das, was ich mal eben angesprochen hatte. Wir brauchen dem Herrn die Welt nicht zu erklären. Er hat sie gemacht, er weiß genau, was sie läuft. Wir brauchen dem Herrn die Welt nicht zu erklären. Wir dürfen unsere Herzensanliegen zu ihm bringen. Das, was uns auf dem Herzen liegt. Natürlich dürfen wir dann auch sagen, Herr, es stört mich so wahnsinnig, das. Das dürfen wir ansprechen, aber wir müssen es nicht in allen Details erklären. Das reicht, wenn wir sagen, so, es stört mich, was weiß ich, dass die Atomkraftwerke abgeschaltet sind. Das war jetzt kein Statement von mir, bitte, nur als fiel mir gerade so zwischendrin an. Man wird durch das Beten nicht frommer. Man wird durch Beten nicht frommer. Aber die Beziehung zu Gott wird tiefer. Jedenfalls, wenn wir wirklich beten. Wenn wir nicht nur Formeln sprechen, wenn wir nicht nur irgendwas weitergeben, nicht irgendwas Schönes weitergeben, was Frommes weitergeben, sondern wenn wir ehrlich sind mit Gott, dann wird die Beziehung zu Gott tiefer. Und das ist der Sinn von Gebet. Nicht für andere, sondern für mich. So. Also lass uns beim Beten dran denken, nicht die Menge der Worte sind wichtig. Auch das. Nicht die Menge der Worte sind wichtig, sondern das, wenn sie ausdrücken, was auf deinem Herzen ist, dann reicht das. Und das können manchmal sein, das 3 Worte. Oder ein. Hosanna. Wir können auch sagen, Herr, hilf. Das sind dann 2 Worte, das reicht auch. Aber weißt du, wenn du das rufst, und in deinem Herzen, du brauchst nicht genau zu rufen, warum, wieso, weswegen. Der Herr kennt dein Herz. Und er weiß, warum du Herr Hilf rufst. Und weißt du, wenn das aus dem Herzen kommt, der Herr versteht das und hört darauf. Wie das aussehen kann, das sagt Jesus jetzt an einem Beispiel. Als Beispiel hat er uns das Vaterunser gegeben. Die Verse 9 bis 10, da fange ich an. Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Und ich werde jetzt nicht jeden einzelnen Vers auslegen. Ihr kennt sowieso das Vaterunser und ich glaube, ihr habt auch schon genug Predigten darüber gehört. Mir geht es vielmehr darum, warum sagt uns Jesus das? Und warum gibt er uns dieses Beispiel? Was will er damit deutlich machen? Und zuerst, das, was ich gerade eben vorgelesen habe, was wir auch so alles auswendig kennen und manchmal nur so als Formel daher sagen, ganz ehrlich. Worum geht es dabei? Es geht dabei, den Herrn persönlich anzusprechen, die Beziehung zu ihm. Das heißt, ich falle nicht gleich mit Bitten über ihn her, sondern ich spreche ihn erstmal an. Ich begrüße ihn erstmal. Ich beginne ein Gespräch. Das ist genauso, als wenn du einem Menschen begegnest, auch selbst wenn du ihn kennst. Du begrüßt ihn noch erstmal. Du nimmst doch erstmal Verbindung auf. Und genau darum geht es. Auch mir bewusst zu machen, auch das gehört damit dazu, mir bewusst zu machen, mit wem rede ich eigentlich. Es ist doch ein Unterschied, ob du mit unserem Bundeskanzler redest oder mit mir. Ich glaube, du benimmst dich anders. Doch, ich glaube schon, dass das ein Unterschied ist. Er ist auch nur Mensch, das ist mir schon klar. Ja? Ich wollte jetzt nicht irgendjemand von euch rausgreifen, um ihn irgendwie abzuwerten. Deswegen habe ich gesagt, mit mir. Bin ich denn Besonderes? Aber unser Bundeskanzler, der hat die Verantwortung für unser ganzes Land. Erstens, wenn du ihm überhaupt begegnest und mit ihm sprechen kannst, dann hast du schon einige Hürden überwunden und du merkst, dass da was anderes ist, dass der alleine von seinem Amt her, nicht als Mensch, sondern von seinem Amt her, einfach eine höhere Stellung hat. Und du kannst nicht einfach, hey Olaf, mit dem anfangen. Verstehst du? Was machst du für einen Scheiß? Ja, so redest du nicht mit einem Bundeskanzler. So, wie reden wir mit Gott? Wie kommen wir zu Gott? Und wie reden wir mit ihm? Und wie reden wir ihn an? Wer ist er für uns? Und deswegen sagt Jesus hier, Vater unser, du bist unser Vater. Das sich bewusst zu machen, ich rede mit dem allmächtigen Gott, aber er ist mein Vater. Er kümmert sich um mich. So, das mir bewusst zu machen, schon in der Ansprache. Und du musst dann nicht die gleichen Worte gebrauchen, darum geht es Jesus gar nicht. Sondern wie du das sagst, ob du Papi, Vati, wie auch immer sagst, es spielt überhaupt keine Rolle. Es geht um diese Ansprache, ich weiß, du bist mein Vater. Aber mir ist auch bewusst, du bist nicht nur mein liebender Vater, du bist noch viel, viel höher. Und du drückst die Ehrfurcht vor Gott aus. Ja, das ist das, was hier drin steht. Und dass es dir wichtig ist, dass sein Reich gebaut wird und sein Wille geschieht. So, das gleich zu Anfang auszudrücken, nicht, wie gesagt, nicht gleich mit deinen Wünschen und deinem Anliegen vor ihn zu kommen und ihn zu überfallen damit, sondern ihm erstmal zu sagen, so, du bist für mich der. Du bist Gott für mich. Ich beuge mich vor dir und ich erkenne deine Größe an, deine Macht, deine Herrlichkeit, aber auch deine Liebe. Ich weiß, wer du bist. Und ich ehre dich dafür, wer du bist. Das ist das, wo wir mit anfangen sollten, wenn wir beten. Dass wir ihn ansprechen und dass wir ihn ehren. Ja, also wir kommen nicht zu Olaf und sagen, hallo Olaf, sondern wir sagen, guten Tag, Herr Bundeskanzler. Ja, alles andere würde er und auch alle drumherum ziemlich dumm gucken, wenn wir anders ankommen würden. Oder stell dir vor, damals, als die Queen noch lebte, da musstest du eine ganz bestimmte Form einhalten. Die Queen ehren wir wahrscheinlich, hätten wir mehr geehrt als unseren Bundeskanzler, fürchte ich. Warum? Warum sollen wir uns erstmal auf Gott einlassen und ihn ehren? Wir vermeiden damit, dass wir ihn als Erlösungsautomaten sehen. Gebet rein, Erfüllung raus. Gott ist kein Erfüllungsautomat, kein Erhörungsautomat. Und ich kann ihm auch nicht vorschreiben, was er zu tun hat. Sein Wille soll geschehen, nicht meiner. Auch das muss ich mir bewusst sein, wenn ich bete. Und wenn ich diese Haltung, diese Ehrfurcht vor Gott nicht habe, wenn ich mir nicht bewusst bin, er ist der Allerhöchste, er steht weit, weit über mir und es ist reine Gnade, dass er sagt, er ist mein Vater und kümmert sich um mich. Aber ich habe immer noch nicht das Recht zu sagen, so, Vati, jetzt mach das mal so, wie ich das denke. Nee, er ist immer noch mein Vater, er steht höher. noch viel, viel höher als mein leiblicher Vater. Wenn wir uns dessen bewusst sind, wenn wir so zu Gott kommen und ihn ehren, wirklich Ehrfurcht in der richtigen Art und Weise haben, keine Furcht in dem Sinne, keine Angst vor ihm haben, sondern Ehrfurcht vor ihm haben, dann ist das die richtige Haltung, wo wir dann auch unsere Bitten bringen können, in dieser Art und Weise. Und genau das kommt jetzt. Jetzt kommt der Abschnitt, wo Jesus einige Bitten aufzählt. Die Verse 11 bis 13. Gib uns heute unser tägliches Brot. Und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Hier wird deutlich, wir kommen als Bittsteller. Wir bitten. Wir haben kein Recht zu fordern. Wir bitten. Wir können nicht einfach verlangen oder einen Anspruch geltend machen. Wir sind uns bewusst, wir brauchen nicht zu betteln. Es ist kein Betteln. Hilf doch. Bitte, 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 bitte. Nein, wir brauchen nicht betteln. Wir dürfen bitten, weil er Dinge versprochen hat. Aber wir können nicht einfach sagen, so Herr, du hast versprochen, jetzt gib es mir auch. So in dieser, ich habe doch ein Recht darauf. Habe ich das? Nein, alles, was er uns gibt, ist Gnade. Und er ist gnädig. Es ist ja nicht so. Er ist gnädig, er gibt gerne und er will uns versorgen und er will, dass es uns gut geht. Und trotzdem sollten wir immer noch die richtige Haltung haben. Und ich sage, du hast das da geschrieben, also Herr, nun mach das aber auch, gefälligst. Nee, in dieser Art und Weise nicht. Und manchmal denke ich so, bei manchen Gebeten, manchmal denke ich, dass wir uns überheben. Dass wir Gott vorschreiben, so und so hast du zu handeln. Und du hast das da gesagt, also musst du das auch so tun. Und ich glaube, das ist eine vollkommen falsche Handlung. Ich weiß, woher das manchmal kommt. Manchmal ist das unser Wunsch, unser Verlangen. Ich denke im Moment vor allen Dingen auch an Osania. Ich kann das gut verstehen, dass dann jemand sagt so, Herr, tu das. Du hast das gesagt, du bist für unsere Krankheit gestorben. Jetzt mach Osania auch gesund. Aber Herr, so du bist es, der gnädig ist. Als ich Osania besucht habe, habe ich sie gefragt, was sie gerne möchte in der Beziehung. Und sie hat mir das erzählt, wir haben darüber gesprochen. Und sie hat mir erzählt, wie sie mit Gott redet und wie sie manchmal auch zweifelt, aber andererseits auch wieder diese Hoffnung hat, ja Herr. Und ich finde diese Haltung von Osania so toll. Osania, das darf ich erzählen? Ich habe dich vorher nicht gefragt. Danke dir. Sie hat so eine tolle Haltung. Sie sagt, sie verlangt das nicht von Gott. Das ist dieser schmale Grat von, ja Herr, du hast das gesagt und ich möchte das gerne haben, aber Herr, ich will doch, dass dein Wille geschieht. Das ist die richtige Haltung vor Gott. Und das ist manchmal ein richtig schmaler Grat. Und ich kann es so gut verstehen, wir alle wünschen, dass Osania gesund wird. Aber der Wille des Herrn ist viel, viel höher. Und wir wissen, Osania ist gerettet. Wenn sie in den Himmel kommt, aber das heißt, wenn sie in den Himmel kommt, das meine ich gar nicht, wenn sie stirbt, das meine ich, dann kommt sie in den Himmel, das ist überhaupt gar keine Frage. Und es liegt am Herrn. Und wir dürfen den Herrn bestürmen, wir dürfen ihn bitten. Aber haben wir das Recht zu sagen, Herr, du machst und du hast zu machen? Nee, das glaube ich nicht. Macht Osania auch nicht. Und ich finde das eine ganz, ganz tolle Haltung von Osania. Herr, ich bin in deinen Händen. Ich wünsche mir, ich möchte noch weiter leben, aber Herr, ich bin in deiner Hand. So hat Jesus übrigens auch gebetet. Und Jesus hätte als sein Sohn so viel mehr Recht gehabt zu sagen, Herr, warum hast du mich in diese Situation gebracht? Hol mich hier raus. Aber was hat er gesagt? Dein Wille geschehe. Ich möchte gerne aus dieser Situation raus, kurz vorm Kreuz. All das, ich habe das zu Ostern ja nochmal deutlich gemacht, was er alles auf sich genommen hat, diese furchtbaren Sünden, und er wusste, was da auf ihn zukommt. Herr, hol mich da raus. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und dieser Haltung sollten wir vor Gott stehen. Dieser ehrfürchtigen Haltung. Und trotzdem auch zu wissen, ja Herr, ich kann zu dir kommen. Zu wem denn sonst? Und ich weiß, ich bin in deiner Hand und du sorgst für mich. Beides. Ja? Diese Hoffnung, dieses glaubensvolle Vertrauen, auch weil er das gesagt hat in seinem Wort, aber nie dieses so, Herr, da steht er, also habe ich auch ein Recht darauf, das zu kriegen. Ja? Sondern in der ehrfürchtigen Haltung zu sagen, Herr, danke, dass du mir Gnade gibst. Das Vaterunser bildet nicht alle Gebetsformen ab, die wir zur Verfügung haben. Es ist ein Beispiel, wie wir beten können. Und bitten kann so aussehen, wie Jesus das gesagt hat. Es kann aber auch anders aussehen. Es kann ein Schreien und Flehen sein. Lass uns mal in die Psalmen gucken. Wie hat David zu Gott geschrien? Der hat nicht immer, Herr, ich bitte dich um mein täglich Brot. Herr, ich bitte dich darum, rette mich von den Feinden. Ich zittere, ich habe Angst. Herr, hilf mir. Ja, also auch schreien, beten. Und selbst wir dürfen unsere Zweifel vor Gott bringen. Wir dürfen auch sagen, Herr, ich kann es kaum fassen. Ich kann es für mich nicht fassen. Ich weiß, es steht da, aber ich kann es für mich nicht fassen. Hilf mir. Wie hat der Vater mit dem Sohn gebetet, der immer wieder von Dämonen geplagt wurde. Herr, hilf meinem Unglauben. Das dürfen wir. Gott hat da so Verständnis für, der kennt unser Herz doch auch. Ja, wir dürfen in unterschiedlichster Art und Weise, wir dürfen weinen vor ihm, wir dürfen lachen vor ihm, wir dürfen schreien, wir dürfen ihn auch anschreien. Nicht einfach so. Aber wenn das aus tiefster Verzweiflung kommt, dann kann der Herr das verstehen und er nimmt das an. Und wir dürfen sogar mit ihm schimpfen. Der Herr hält das aus. Ich würde euch das nicht unbedingt empfehlen, aber weißt du, wenn da irgendwo Groll in dir drin ist, dann lass das raus. Du kannst hinterher um Entschuldigung bitten. Solltest du auch tun. Es ist nicht gut, dem Herrn anzuschreien oder ihm Vorwürfe zu machen. Aber weißt du, wenn das in deinem, manchmal muss das raus. Und das ist gut, das auszusprechen. Der Herr hält das aus und sagt, so, ich gebe dir Gnade und gebe dir Verständnis. Und gut, dass du das rausgelassen hast und jetzt darfst du dich entschuldigen. Das reinigt. Das ist dasselbe wie mit Menschen. Wenn wir wütend sind, dann schreien wir auch mal einander an. Aber wichtig ist, dass wir hinterher wieder Übereinkommen und Versöhnung haben. Und das sollten wir auch mit dem Herrn haben. Aber der Herr hält das aus. Wir müssen uns nicht, wer weiß wie, verbiegen und sagen, so, ich muss es ganz genau so machen, sonst kann der... Nein, wir dürfen in natürlicher Art und Weise auch mit Gott reden. Ja? Und auch unsere Gefühle damit reinlegen. Wir müssen keine Formeln in irgendeiner Weise sprechen. Deswegen auch bitte, das Vaterunser ist keine Formel. Sondern nur ein Beispiel. Nur ein Beispiel. Und wir sollten es nicht zu oft, ich sage jetzt nicht, Tobi hat das falsch gemacht vorhin, bitte versteht mir das richtig. Vorhin hat Tobi das Vaterunser angefangen. Manchmal ist das gut, ein gemeinsames Gebet gemeinsam zu sprechen. Und das ist, wenn wir das, weil wir das auswendig können, haben wir alle die gleichen Worte. Das ist durchaus in Ordnung. Ja? Und Gott weiß, was wir da reingelegt haben. Ja? Aber wir sollten es nicht zur Regel machen und immer wieder. Und das ist das besondere Gebet, weil das ist von Jesus. Nein, Jesus hat uns nur ein Beispiel gegeben, wie wir richtig beten können.
Und eine Frage, ist das, wenn wir treu bleiben und seinen Willen tun, dass wir dann für die Ewigkeit dann bestimmt sind oder den anderen Weg?
Heinz, lass uns das bitte mal nachher, ich würde nicht gerne jetzt während der Predigt eine Diskussion anfangen, okay? Aber wir können dann nachher gleich drüber reden. Auf einen Punkt legt Jesus nochmal ganz besonderen Wert in diesem Abschnitt. Und zwar auf das Verhältnis zu unseren Mitmenschen. Weil das Verhältnis zu unseren Mitmenschen ist ganz entscheidend dafür, auch für unser Verhältnis mit Gott. Die Verse 14 bis 15. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Verfehlungen nicht vergebt, so wird auch euer Vater eure Verfehlungen nicht vergeben. Die Beziehung zu Menschen, ob wir mit denen eins sind oder ob wir mit ihnen im Clinch liegen, hat eine unmittelbare Beziehung zu unserem Verhältnis zu Gott. Und ob er auf uns hört oder nicht. Ist uns oft nicht bewusst, aber Jesus legt hier ganz besonderen Wert drauf und betont das am Ende dieses Abschnittes ganz nochmal, ganz deutlich. Wenn wir nicht bereit sind, unseren Mitmenschen zu vergeben, wird der Herr uns auch nicht vergeben. So, und wenn der Herr uns nicht vergibt, was steht dann zwischen ihm und uns? Sünde. Und keiner von uns kann sagen, ich sündige nicht mehr. Ich bin schon so lange Christ, ich kann nicht mehr sündigen. Das wäre sehr hochmütig. Schon alleine das wäre Sünde, ja, weil ich mich überhoben habe und sage, ich kann das von alleine. Wir alle können es nicht alleine. Wir lernen bis zum Schluss. Und der Herr führt uns immer wieder in Situationen, wo wir sagen, Herr, ich kann das nicht. Ich kriege es nicht hin. Das ist so. Und das ist auch gut so, weil der Herr will uns helfen. Also diese, gerade Menschen zu vergeben, die uns verletzt haben, das ist Voraussetzung dafür, eine gute Beziehung zum Herrn zu haben, dass er auch auf uns hört. Wenn wir bitten und es geschieht nicht, sollten wir diesen Punkt prüfen. Nee, jetzt nicht. Gott hat keine Egoisten geschaffen, sondern Menschen, die in der Lage sind, einander zu lieben. Gott hat keine Egoisten geschaffen, sondern Menschen, die in der Lage sind, einander zu lieben. Wir sind in der Lage, einander zu lieben. Jeden. Ich weiß, dass das an manchen Punkten mit manchen Leuten schwierig ist und wir das nicht aus eigener Kraft können, aber der Herr hat uns Liebe in unser Herz ausgegossen. Wir können lieben. Wir sind in der Lage dazu, weil der Herr uns Liebe gegeben hat. Nicht, weil wir das so toll können, aber weil der Herr uns Liebe gegeben hat. Und wir sollen keine Egoisten sein. Wir sollen nicht so durch die Welt laufen, sondern wir sollen einander annehmen und lieben. Das ist das, was der Herr möchte. Im Himmel werden wir alle lieben, wenn du das nicht willst. Dann musst du Jesus verlassen. Das wird nicht anders gehen. Jeder, der das will, den unterstützt Gott. Der darf bei Gott um Hilfe bitten. Und jeder, der das nicht will, der widersetzt sich Gott. Der widersetzt sich Gottes Willen. Das muss uns klar sein. Gebet dient also auch dazu, in Verbindung mit Gott zu bleiben, aber auch in Verbindung miteinander. Wir haben es nötig. Wir brauchen die Verbindung zu Gott, damit die Verbindung miteinander funktioniert. Und oft genug daran, wenn die Verbindung miteinander nicht funktioniert, umso mehr brauchen wir die Verbindung zu ihm, damit das wieder in Ordnung kommt. Wir brauchen beides. Ohne geht es nicht. Das Gebet dient also auch dazu, nicht nur ein gutes Verhältnis zu Gott zu haben, sondern auch ein gutes Verhältnis miteinander. Das soll eine direkte Auswirkung haben. Unser Gebetsleben dient dazu, dass wir miteinander zurechtkommen. Also für unser, wirklich für unser Leben, ganz direkt. Jesus geht es also viel, nicht alleine darum, dass wir gut und richtig beten, sondern dass wir gut und richtig leben. Das ist sein Anliegen dabei. Gut und richtig leben, in der richtigen Haltung, Gott gegenüber und auch den Menschen gegenüber. Und dazu brauchen wir den Heiligen Geist. Der hilft uns dabei. Der hilft uns auch manchmal, die richtigen Worte zu finden. Der hilft uns dabei, uns das Richtige zu erinnern, die richtigen Anliegen vor ihn zu bringen und so weiter. Wir brauchen den Heiligen Geist dazu. Und den bekommen wir, wenn wir Jesus unser Leben anvertrauen. Das gehört mit dazu. Wir bekommen den Heiligen Geist und er tritt für uns ein, auch im Gebet. So, und wer das noch nicht gemacht hat, wer Jesus noch nicht eingeladen hat, der hat heute Morgen die Gelegenheit dazu. Ich lade dazu ein, uns unser Leben Jesus anzuvertrauen, ihm zu folgen und zu sagen, Herr, hilf du mir, Hosanna, hilf du mir. Und all die, die wir das schon gemacht haben, ich möchte uns nochmal an den Anfang erinnern, an den Anfang zurückführen, was unser Auftrag ist. Gebet und Fürbitte. Vor den Herrn zu kommen, ihn zu ehren und anzubeten, das ist übrigens die schärfste geistliche Waffe, die wir haben. Wenn wir Gott anbeten, dann zittern die Dämonen. Ja? Aber das andere gehört auch mit dazu, auch geistliche Kampfführung und Fürbitte, damit noch viele, viele Menschen zum Glauben kommen. Und der Herr hat uns hier einen Auftrag gegeben, in Gebet und Fürbitte für den Lagberg einzutreten. Das ist unser Auftrag, dafür sind wir als Gemeinde da. Und ich lade euch ein, dienstags ist immer Gebetszeit. Entweder direkt bei Hanne, da könnt ihr persönlich dabei sein, wenn euch das nicht möglich ist, wir bieten auch immer Zoom an. Das heißt, ihr könnt euch auch übers Internet hinzuschalten und mitbeten. Auch das funktioniert sehr gut. Nur das Singen miteinander funktioniert da nicht, aber das Beten funktioniert wunderbar, weil wir schön nacheinander beten. Also lass uns diesen Auftrag von Gott, lass uns wirklich in dieser Haltung Gott gegenüber, in der Ehrfurcht wirklich vor Gott treten und die Welt verändern. Weil das will der Herr durch uns. Aber wir müssen in dieser persönlichen Beziehung zu Gott stehen. Amen.